Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches mit Erwin Heftberger. Er lehrt an der Höheren Technischen Lehranstalt für Lebensmitteltechnologie, Getreide und Biotechnologie in Wels und bildet unter anderem Bäcker und Konditoren aus. Wer die erste Folge schon gehört hat, der wird gemerkt haben, dass das alles Hand und Fuß hat und dass man da am liebsten gleich selber in die Ausbildung gehen würde. So plastisch und lebhaft war das geschildert. Das wird jetzt so weitergehen und zwar kümmern wir uns in dieser Folge um die Analytik von Mehl und Teig und was das Ganze in der Praxis bedeutet. Hallo, Herr Heftberger.
Hallo.
Ja, wir sind geendet in Teil 1 mit der Frage, wie kann man denn als normaler Hobbybäcker erkennen, was ein gutes Mehl ist und was nicht? Und die Antwort war so ein bisschen ernüchternd, weil es einfach so komplex ist, das Thema, und man nicht jede Mehlcharge quasi separat analysieren kann, zumindest nicht für die 1-Kilo-Packungen, die im Supermarkt stehen. Aber es gibt dann doch in den größeren Mühlen umfangreiche Laboranalytik, auch in kleineren Mühlen, um einen Überblick zu bekommen. Und darüber soll es jetzt in der ersten Hälfte gehen unseres Gespräches. Wir hatten in der letzten Folge schon die Fallzahl an visiert und auch den Klebergehalt. Und vielleicht fangen wir mit diesen beiden an. Was hat es denn mit dem Klebergehalt auf sich? Wir können ja auf der Nährwerttabelle als Hobbybäcker meistens einen Proteingehalt ablesen. Was hat der zu bedeuten? Ist das dann gleichbedeutend mit dem Glutengehalt? Und es gibt auch noch einen Feuchtklebergehalt. Vielleicht ordnen Sie das einmal ein.
Gerne. Also wie gesagt, diese Angaben, die Nährwertangaben auf der Verpackung, das sind Standardangaben, die sind einerseits richtig, aber sagen über dieses Mehl sehr, sehr wenig eigentlich aus. Weil sie natürlich die Eiweißgehälter leicht verändern können, das sind Durchschnittswerte. Und wenn wir jetzt diesen Kleber, dieses Gliadin-Glutenin-Netzwerk bilden, und das dann messen in diesem Feuchtkleber, wie Sie es schon gesagt haben, dann arbeiten wir hier mit einer 2%igen Kochsalzlösung. Das heißt, man kann Mehl mit einer 2%igen Kochsalzlösung, also das ist einfach nur Wasser mit 2% Salz, einen Teig machen, einen Teig bilden und den mit Wasser dann eben auswaschen. Dann werden nämlich die Stärke und auch wasserlösliche und in Salzwasser lösliche Eiweißstoffe ausgewaschen und dann bleibt mir rein dieser Feuchtkleber eben übrig. Und das ist eine Möglichkeit, die jeder zu Hause machen kann, um diesen Kleber dann eben auszuwaschen und zu bewerten. Und vielleicht haben Sie das sogar schon mal gemacht und gespielt damit, aber das wird in der Ausbildung natürlich immer wieder gemacht, dass man dann eben merkt, wie greift sich dieser Kleber an, wie dehnbar und elastisch ist dieser. Und das ist eine Probe, die man zu Hause eben machen kann, um verschiedene Mehle den Kleber zu bewerten. Und da wird man dann bald merken, eben diesen Widerstand, der sich dann von der einen Packung zur anderen eben verändern kann, eben, oder auch die Menge, die übrig bleibt. Weil wenn man das richtig auswäscht, dann sollten ja eben von 10 Gramm Mehl, und das kann dann das Doppelte seines Eigengewichtes, das Eiweißwasser aufnehmen. Wir haben dann vielleicht so 60 Gramm Wasser, was wir dann noch, also wenn wir 10 Gramm, dann haben wir 6 Gramm Wasser, das wir dann aufnehmen, dann wird das ausgewaschen und zum Schluss bleiben dann ungefähr 3,3 Gramm Feuchtkleber dann eben übrig. Der Rest ist die Stärke und so weiter, was weggewaschen wird. Und diesen Kleber kann man eben bewerten. Der wird dann aber auch im Labor, also da gibt es dann ein Gerät dazu, was den Kleber dann auswascht. Dann wird dieser Feuchtkleber getrocknet und dann kommen wir auf den Trockenklebergehalt. Und das waren schon die ersten Kennzahlen, die in der Mühle regelmäßig dann eben gemacht werden und bei Spezifikationen dann auch mitgeschickt werden können oder mitgeschickt werden müssen.
Das bedeutet, dass der Trockenklebergehalt niedriger ist als die Zahl, die ich als Proteingehalt auf der Nährwerttabelle sehe.
Genau, weil im Proteingehalt sind eben auch diese nicht kleberbildenden Eiweißstoffe mit drinnen. Mhm. und die sind teilweise wasserlöslich oder eben in einer Salzlösung löslich und die werden dann quasi ausgewaschen. Beim Kleber auswaschen. Im Teig sind sie natürlich mit drinnen, aber wie gesagt, die haben keine wesentliche Auswirkung auf das Klebergerüst.
Mhm. Wenn wir jetzt mal von dem Durchschnittsmehl ausgehen, ich weiß, das ist eine etwas verallgemeinerte Frage, aber von dem Durchschnittsweizenmehl ausgehen, wo liegen wir denn da so ungefähr beim Trocken-/Feuchtklebergehalt?
Also wir in der Bäckerei, wir sind es sehr gewohnt, dass wir grundsätzlich vom Feuchtklebergehalt immer sprechen und da sind wir in einem Bereich von 30-33%. Und wie gesagt, wiederum so in der Mitte ist wahrscheinlich auch oder da ist die meisten Sorten eben zu finden. Und genau, also so bei 31-32% Feuchtklebergehalt, das ist eigentlich so der Durchschnitt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die meisten Mehle, die haben eine sehr, sehr gute Qualität, was eben auf das zurückzuschließen ist, weil eben durch die Züchtung und durch die Kontrollen und so weiter, die da ja ständig betrieben werden, wir sehr, sehr gute Qualitäten haben. Also vielleicht auch vorweg zu sagen, man muss nicht Angst haben, man hat ein schlechtes Mehl gekauft oder wenn man jetzt irgendwo eine Aktion sieht und man kauft dieses Mehl, dann muss das nicht zwingend ein schlechtes Mehl sein, weil die Qualitäten durch die Bank eigentlich sehr gut sind. Also nur den Misstrauen vorzubeugen.
Ja, ich erinnere mich an die letzte Folge, da haben wir sie ein bisschen in die Vergangenheit auch zurückgeschaut und gesagt, naja, es gab in Österreich auch Zeiten, da waren die Weizenmehle nicht so prickelnd von der Qualität, ne, im Vergleich zum Manitoba-Weizen aus den USA beispielsweise. Wo hätte denn da so ganz grob der Feuchtklebergehalt gelegen?
Da sind wir tatsächlich bei 28-29% gelegen und das war genau in dieser Zeit, wie wir in der Ausbildung in der Meisterschule waren und da hat unser Lehrer immer gesagt, ah, das ist so wenig, der ist so schwach, früher haben wir 33-36% Feuchtkleber gehabt und so weiter. Also das waren die Werte so in den 70er, 80er Jahren und wie gesagt in den 90er oder spät 90er durch den EU-Beitritt, wo dann sehr viele in Oberösterreich und in den nicht typischen Weizenanbaugebieten auch Weizen angebaut wurde und dazu gemischt wurde, der wurde früher eben nur für Futterzwecke verwendet und wurde dann auch teilweise für in der Bäckerei für Brote dann eben auch mitverwendet.
Ja, schauen wir uns mal den nächsten Parameter an, und zwar die Fallzahl. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt in der ersten Folge. Fallzahl ist für etwas ambitionierte Raubierbäcker jetzt keine Unbekannte mehr, aber wir gehen trotzdem mal drauf ein. Was ist die Fallzahl und wie wird sie ermittelt?
Also die Fallzahl ist quasi die Zeit in Sekunden, die eine Mehlwassersuspension benötigt, um sich nach dem Einsetzen in ein siedendes Wasserbad zu verkleistern und sich anschließend wieder bis zu einem gewissen Grad zu verflüssigen. Was heißt das jetzt? Wir haben so ein kleines Röhrchen, das ist eine Mehlwassersuspension, die wird in ein siedendes Wasserbad eingetaucht und zuerst verkleistert, also gerührt mit diesem Stempel. Und dieser Stempel bleibt dann auf diesem Kleister stehen und die Zeit wird gemessen, wie lange der Stempel braucht, um in diese Suspension durchzusickern. Und warum sickert dieser Stempel durch? Weil die Alpha-Amylasen die Stärke in diesem Verkleisterungsprozess dann abbauen zu Dextrinen, Maltoseprodukte und somit die Viskosität dieser Masse wieder senkt. Und diese Zeit wird tatsächlich in Sekunden gemessen und somit ist die Fallzahl die Zeit in Sekunden, die eben eine Mehlwassersuspension benötigt, um sich nach dem Verkleistern wieder zu verflüssigen.
Ja, was hat denn das für eine Relevanz, zu wissen, wie schnell dieser Stempel da durchrauscht?
Ja, das ist eben auch eine sehr spannende Frage. Diese Relevanz ist eben, weil wir messen, oder wir bewerten die Aktivität der Alpha-Amylasen. Was machen die Alpha-Amylasen? Die Alpha-Amylasen zerhacken die Stärkeketten in kleinere Bruchstücke und diese Bruchstücke können in weiterer Folge dann eben von Beta-Amylasen dann auch wieder zerkleinert werden zu Maltose, zu Glucose und diese beiden Stoffe sind dann Nahrung für die Hefezelle. Und so können wir aus der Fallzahl schon ablesen, wenn die Fallzahl sehr gering ist, dass wir sehr hohe Maltosezahl haben. Das heißt, wir haben sehr viel abgebauten Zucker. Die Teige gehen sehr schnell in Garre, weil die Hefe ein großes Angebot an Nährsubstrat auffindet. Und im Backprozess haben wir eine schöne Bräunung, weil wir die Glucose als reduzierenden Zucker in großen Mengen haben und natürlich auch Aminosäuren, also abgebaute Eiweißstoffe, vorfinden. Das heißt, Teige mit einer sehr geringen Fallzahl haben eine sehr hohe Enzymaktivität, die gehen schnell in Garre, haben eine schöne Bräunung, eine gute Rösche, ergeben meist auch saftige und aromatische Gebäcke und das spricht einerseits sehr für dieses Mehl. Warum gibt es auch Mehle mit geringerer Enzymaktivität, sprich mit sehr hoher Fallzahl? Weil in sehr trockenen Gebieten, in diesen typischen Weizenanbaugebieten, natürlich die Enzymatik, wenn zur Zeit der Ernte sehr trocken ist, eher gering ist. Diese Mehle haben dann eben eine große Menge an Stärke und keine abgebauten Zuckerstoffe. Und da tut sich dann die Hefe sehr schwer, ein Nahrungsangebot eben zu finden. Und diese Teige gehen dann eher schwerer in Garre. Und wenn dann diese Teige gebacken werden, ist eigentlich ein großer Teil an komplexen Kohlenhydraten, an Stärke dann eben hier. Und diese Stärke möchte dann oder kann dann auch eine gewisse Menge Wasser binden. Und dieses Wasser ist dann eben nicht vorhanden und dann spricht man davon, dass diese Mehle trockenbackend sind. Und so ist natürlich die Eigenschaft oder die Auswirkung von den unterschiedlichen Enzymaktivitäten in den fertigen Backwaren direkt zu sehen an der Bräunung, direkt zu schmecken am Aroma, an der Aromaentwicklung und auch zu merken an der Frischhaltung von den Broten.
Sie haben jetzt gesagt, niedrige Fallzahl ist tendenziell gut für das Brot. Zu niedrig darf sie dann aber auch nicht sein, ne? Da gibt es negative Effekte.
Genau, das ist richtig. Natürlich in Fachkreisen lehne ich mich da weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass niedrige Fallzahlen gut sind. Das müsste man dann wahrscheinlich auch erklären, warum ich das für gut heiße. Vielleicht gleich direkt daran gesehen, bei den Hobbybäckern, ich verfolge ja die Szene natürlich auch ein wenig, hier werden Teige gemacht mit sehr hoher Wasseraufnahme und die werden am Vortag dann zubereitet, einen Tag im Kühlschrank gären und am nächsten Tag werden sie dann verarbeitet zu Broten oder zu Pizza oder was auch immer dann gemacht wird. Und bei Teigen mit sehr geringer Fallzahl würde das nicht funktionieren. Diese Teige würden zu stark säuern, würden zu stark abbauen und da würden sie am nächsten Tag keine Freude haben mit diesem Teig. Und das war auch so in dieser Zeit damals, wie das in Österreich eben so 98, 99, 2000, da haben wir diese langen Führungen, diese langen Teigführungen über die Kälte, die waren nicht möglich. Und wir haben in der Schule ja gelernt, was ist die Fallzahl, wie geht das, diese Werte, die wir da natürlich auch dann vorfinden, indem, dass man sagt, wenn sie sehr niedrige Werte haben, dann sprechen wir von einem Auswuchs, das ist nicht backfähig. Dann die nächste Stufe von 150 bis 200, der untere Bereich, da ist eine schnelle Aufarbeitung des Teiges notwendig. Das heißt, die schnelle Aufarbeitung ist einerseits notwendig, weil dieser Weizen eher schwach ist, weil er sehr hohe Enzymtätigkeit hat, aber andererseits hat sie natürlich sehr schnell Geschmack und Aromen entwickeln können, weil eben diese Moleküle vorhanden sind. Dann haben wir einen Bereich von 200 bis 300, ein mittlerer Bereich, eine gute Gebäcksqualität. Geringe Vorteigmengen sind hier schon möglich einzusetzen. Und das war eigentlich diese Qualität, die wir damals hatten. Also mit einer Fallzahl von 280 sind bei uns diese Kälteführungen eher gescheitert. Da waren wir nicht erfolgreich. Und in dem Bereich von 300 bis 400, der dann eigentlich schon ein hoher Bereich ist, und das ist eigentlich so der Standard heute, also zwischen 360 und 380 sind die Mähle durchschnittlich in Österreich. Und da sind lange Teigführungen notwendig. Vorteige sind natürlich empfehlenswert und manchmal auch beides, also unter Einsatz von Vorteigen und dann noch eine Langzeitführung. Und das ist ganz stark eben von der Fallzahl abhängig, beziehungsweise kann man dann schon von der Fallzahl ablesen, wie würde ich dieses Mehl am besten verarbeiten.
Das heißt, es wäre gar keine zulässige Frage, wenn ich sie jetzt so festlegen wollte. Sagen Sie mir doch jetzt mal einen Fallzahlbereich, der optimal ist für das Weizenmehl, weil es tatsächlich immer darauf ankommt, wie ich den Teig dann wirklich weiter verarbeite.
Ganz genau, das ist ganz richtig. Man muss das Verfahren natürlich an den Rohstoff anpassen. Und der Rohstoff sollte sich dem Verfahren anpassen. Also da ist eigentlich diese Abhängigkeit, die da besteht und auf die man Rücksicht nehmen muss. Und nachdem, wie ich es schon vorher erwähnt habe, die Qualitäten ja durch Zuchtprogramme, durch die Mühlen, durch Vertreter der Bäcker und wer auch immer da Einfluss darauf hat, werden ja Mehle oder Getreide mit eher geringer Enzymaktivität gefordert, weil sie eben, also die Enzymaktivität hat ja auch was mit der Ernte, mit der Trockenheit bei der Ernte zu tun. Und da geht eigentlich die Tendenz in diese Richtung. Und somit haben wir eigentlich vorrangig Mehle, die eben eine Fallzahl zwischen 360 und 400 eben haben. Wir haben im Sommer auch, also hört man immer wieder, Fallzahlen im Burgenland, also im pannonischen Raum, die gehen über 400 und die sind schon richtig eigentlich schlimm für die Brotqualität. Und da muss ich dann natürlich mit Vorteigen, mit langer Teigführung arbeiten, um da ein schmackhaftes Brot dann eben zu machen.
Es gäbe ja noch die andere Möglichkeit, dass ich mir ein Aktivmalz zulege und bei so einem Mehl mit einer sehr hohen Fallzahl versuche gegenzuwirken. Hat das einen ähnlichen Effekt oder vielleicht sogar den identischen Effekt, als würde ich mit langer Teigführung und Vorteigen arbeiten, oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
Nein, das ist genau dieselbe Paar Schuhe sind das. Das ist genau richtig und das wird auch eingesetzt. Und da kann man dem abhelfen. Und dazu muss ich eines sagen, wir haben ja in der Schule wirklich alle Arten von Vorteigen und ich behaupte jetzt ganz groß, wir beherrschen das. Und wir haben auch Flüssigmalz in der Schule, in der Backstube. Das ist unser einziges Backmittel, das wir verwenden. Unsere Schüler sollen ja die unterschiedlichen Mehle auch spüren und erfahren, wie sie sind. Und einmal ist uns dieses Flüssigmalz dann eben ausgegangen. Und ich dachte, das ist kein Problem, weil wir haben alle möglichen Führungen, wir können das und wir machen das nur mit Vorteigen. Und wir haben nicht dasselbe Ergebnis gehabt. Das heißt, wenn wir jetzt sehr hohe Fallzahlen haben, sind lange Teigführungen notwendig und die können sehr viel machen. Und wenn jetzt einen gewissen Bereich überschreite, also jetzt weit über 400 bin, dann ist so ein Vorteig oft auch nicht mehr ausreichend. Dann muss ich das Malz auch nur dazu geben. Und beim Malz muss man natürlich unterscheiden, weil wenn ich jetzt Malz kaufe, dann kann ich ein aktives Malz bekommen oder ein inaktives Malz. Und dieses inaktive Malz ist eigentlich das, was natürlich gemacht wird, diese Naturform. Und wenn diese Malzpasten dann aktiv sind, werden Alpha-Amylasen eben zugesetzt. Und diese Alpha-Amylasen, die zugesetzten, das wird natürlich im Labor ermittelt und ein Standard natürlich gemacht und die wirken natürlich sehr stark. Und wie gesagt, diese Mehle müssen dann eben mit Malz, mit Amylasen dann eben versetzt werden, damit man dann eine richtig gute Qualität hat. Ja, diese Alpha-Amylasen, die zugesetzt werden im Malz, die können natürlich einerseits biotechnologisch hergestellt werden und zugesetzt werden und andererseits habe ich auch die Möglichkeit, im natürlichen Segment zu bleiben und Malzmehle einsetzen. Und bei einem Malzmehl, da wird Getreide, vorzugsweise Gerste, gekeimt. In dieser Keimungsphase wird eben da drinnen das Leben aktiv, die Gerste oder auch Weizen, aber meistens ist die Gerste, quasi hat dann quasi die durch die Feuchtigkeit und durch die Wärme das Bestreben wachsen zu wachsen beginnen, steigert so die Enzymtätigkeit und baut die Stärke dann eben ab zum Malz. Und dann wird das natürlich kontrolliert, nach 3-4 Tagen ist dann die Stärke abgebaut zum Malz, dann wird das getrocknet und dann hat man eben dieses Starrmalz und das kann dann eben vermahlen werden zum Malzmehl oder es geht in einer Melzerei dann eben in einen eigenen Schritt, dass es dann durch Wasser ausgelaugt wird und eingekocht, dann hat man die Malzpaste. Und diese Malzmehle, die man dann eben zusetzen kann, die auch käuflich, glaube ich, mittlerweile auch für Hobbybäcker erhältlich sind,
ja.
Vielleicht kann man es auch in den Bierbrauershops oder so, weil die haben auch sehr viele verschiedene Melze, haben wir auch schon gearbeitet damit, dass man mit Bierbrauern dann eben diese verschiedenen Melze sich dann besorgt und die dann mit reingibt. Das ist im Prinzip dasselbe eben. Die kann man dann eben einsetzen und sich dann dieser Aktivität bedienen und natürlich die Zuckerstoffe im Teig dann mitverarbeiten. Und das funktioniert natürlich. Der Nachteil ist ein bisschen am Malzmehl, sofern man es als Nachteil sehen möchte. Man hat nicht so richtig diese verlässliche Enzymatik von der Kraft, weil eben das quasi der Natur überlassen ist, wie die Gerste gekeimt wird, wie das getrocknet wird, ob das bei der Trocknung geschädigt wurde, dass es zu heiß getrocknet wurde, dass Enzyme inaktiviert wurden. Das heißt, die verschiedenen Malzmehle können wiederum eine sehr unterschiedliche Enzymaktivität haben, was bei Flüssigmalzprodukten, die am Markt angeboten werden, eben quasi standardisiert wurde.
Mhm. Schauen wir uns nochmal weg vom Weizen den Roggen an. Da spielt die Fallzahl ja noch eine etwas entscheidendere Rolle, zumindest in der Historie, weil man lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang den Roggen eigentlich nur verarbeiten konnte, wenn die Fallzahl im Zaum blieb, beziehungsweise wenn Sauerteig ins Spiel kam.
Genau, das ist ganz richtig. Der Roggen, der unterscheidet sich da ganz stark. Der ist ja auch von der Ernte ein bisschen später dran wie der Weizen. Da wird es dann oft schon wieder feuchter. Und da haben die Leute immer das Problem gehabt, also speziell die Landwirte bei der Ernte, dass dann, wenn es feucht wurde, dass der Roggen auszuwachsen begonnen hat. Das heißt, er hat am Feld schon wieder begonnen, die Enzyme zu aktivieren und die Stärke im Getreidekorn abzubauen. Man spricht dann eben von einem Auswuchs, den man dann auch, wenn ein bisschen stärker schon vorgetreten ist, dass man das dann am Getreide dann eben auch schon sehen kann, dass der Roggen auswächst. Ja, was passiert bei diesem Auswuchs? Genau dasselbe eben wie vorhin schon erwähnt, dass die Stärke abgebaut wird zum Malz. Und wenn die Stärke abgebaut wird, dann ist sie ja nicht mehr in dieser Form da und kann dann im Backprozess auch kein Wasser mehr verkleistern. Was haben wir in unserem Brot drin? Wir haben die Maltose drinnen, aber keine Stärke. Und diese Brote, die dann eben mit einem sehr schwachen Roggen, mit starker Enzymatik geben, der leicht auswuchsgeschädigt wurde, dann haben wir eben eine sehr glitschige, feuchte Krume mit Löcher drinnen von dem frei gewordenen Wasser und eben zu wenig Stärke. Und die Geschichte sagt eben, dass dann vor 6.000-7.000 Jahren oder seit 6.000-7.000 Jahren ist das Backen mit Sauerteig bekannt. Da hat man wahrscheinlich irgendwo einen Teig übrig gelassen und der ist sauer geworden, hat man dann zu diesem frischen Getreidebrei dazugegeben und hat dann vielleicht diese Veränderung, die Wirkung irgendwie bemerkt. Und so hat man dann eben diesen Brotbacken mit Sauerteig entwickelt und verfeinert, und das ist eigentlich das, was dann für uns geblieben ist. Das heißt, für uns hat es lange Zeit geheißen, Roggen ist nur mit Sauerteig, man hat immer gesagt, backfähig, was ja in gewisser Weise auch stimmt natürlich. Das heißt, durch diesen Sauerteig hat man den pH-Wert des Teiges herabgesetzt und somit haben die Enzyme waren nicht mehr in ihrem Optimum, ganz im Gegenteil, die waren schon blockiert von diesem tiefen pH-Wert und haben dann eben im Backprozess nicht mehr gearbeitet, um eben dann die Stärke weiter abzubauen. Und so macht man eben, wenn wir jetzt im Fallzahlbereich bleiben. Wenn der unter 100 ist, dann hat man einen Auswuchs, das ist nicht backfähig. Und in einem Bereich von 120 bis 150 ist ein sehr niedriger Bereich. Und da sagt man, das ist dann eventuell nur mit Sauerteig backfähig. Es gibt eine andere Untersuchung, die man dann in diesem Falle dann heranzieht und macht dann ein Amylogramm, ein Säureamylogramm und kann dann im Labor testen, ob dieser Roggen durch Einsatz von Sauerteig backfähig ist oder eben nicht. Ja, und wenn wir dann in weitere Bereiche von 150 bis 200 ungefähr raufgehen, dann ist die Versäuerung notwendig, aber dann kommen wir schon ein bisschen stabiler dann eben rein, in diese Bereiche Brote zu machen. Und jetzt ist es aber so, dass man dann eben wieder versucht hat, durch Züchtung die Qualität vom Roggen zu verbessern. Also immer die Verbesserung ist immer ein bisschen einseitig zu sehen, weil der eine hat mehr Sicherheit, weil die Roggen auswuchsresistent sind. Der Bäcker hat dann oder der Kunde das Problem, dass die Brote nicht mehr so gut schmecken. Mhm. Wie auch immer. Und das einem freut, ist des anderen leid. Das könnte man da so eben sagen. Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt Roggen, beziehungsweise auch Hybridroggen, das sind Hybride gezüchtet worden, um den Ertrag zu steigern und so weiter. Und die haben dann eine sehr hohe Fallzahl, beziehungsweise ein sehr hohes Amylogramm, die sind trockenbackend. Und da muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr technologisch notwendigen Sauerteig einsetzen. Dann habe ich trotzdem ein Brot. Wie es schmeckt, das ist eine ganz andere Sache, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Aber rein technologisch wäre es möglich, mit den heutigen Roggen ein Brot ohne Sauerteig zu machen, weil die Enzymatik wahnsinnig schwach geworden ist durch Züchtungserfolge der einen. Und es ist wirklich so, dass diese enzymstarken Roggen eigentlich teurer sind wie die anderen, weil man die ja dann benötigt, um andere Sorten aufzumischen. Heuer haben wir ein Jahr, da war es ja im Sommer eher verregnet. Wir haben sehr, also aus meiner persönlichen Sicht, sehr gute, leicht auswuchsgeschädigte Roggen. Aber die anderen Leute sehen das natürlich ein bisschen differenzierter, das muss man an dieser Stelle auch dazu sagen. Aber wir arbeiten eben nur mit Sauerteig und da macht es kein Problem. Und gerade am Freitag letzte Woche haben wir einen Roggen bekommen zum Testen mit sehr, mit also wir haben das Amylogramm war unter 200, das würde dann eine Fallzahl vielleicht so von 120 oder was entsprechen und haben das problemlos mit Sauerteig backen können.
Ich habe gerade so eine Rückerinnerung an meine Zeit in der eigenen Bäckerei und wir hatten auch innerhalb der einzelnen Chargen, da bin ich jetzt auch wieder beim Weizen, Fälle, dass die Fallzahl extrem geschwankt hat. Also weiß ich, die konkreten Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ging sicherlich 100 bis 150 Sekunden auf und ab und waren dann immer schon vorgewarnt, dass wir jetzt aufpassen müssen bei dem Teig und hatten dann aber öfter mal den Fall, dass sich überhaupt nichts geändert hat. Also haptisch war der Teig genauso wie sonst auch. Auch die Reifezeiten haben gepasst. Ist Ihnen das auch schon passiert? Also gibt es da noch andere Faktoren, die die Enzymatik charakterisieren oder andere Kennwerte, die sie charakterisieren und die Fallzahl vielleicht nicht immer auf so eindeutig auf eine Veränderung hindeutet, wie man das jetzt glaubt?
Ja, also das gibt es tatsächlich, dass manchmal Werte gemessen werden, wo man sich fragt, aha, stimmt das, kann das stimmen? Man muss schon eines dazu sagen, wenn man die Fallzahl misst, dann misst man ja, wieder komme ich zurück, die Zeit in Sekunden, wie lange eben eine Wassermehlsuspension benötigt, um sich nach dem Vergleich dann wieder zu verflüssigen. Das heißt, wenn dieser Stempel schnell oder weniger schnell durchsickert, ist unsere Interpretation, dass hier viele Enzyme am Werk sind oder wenig Enzyme. Mhm. Das heißt aber nicht tatsächlich, dass diese Enzyme darinnen gesehen wurden oder, so, oder gemessen wurden. Das ist eine Interpretation. Und jetzt muss man sagen, wenn wir vielleicht später zum Amylogramm kommen, haben wir Amylogramme gemacht mit weichem Wasser und mit hartem Wasser. Also im Labor wird normalerweise mit destilliertem Wasser gearbeitet und wir haben dann eben ich weiß die Geschichte nicht mehr, wie wir auf das gekommen sind, haben dann eben Wasser mit 10, 20 und 30 Grad deutscher Härte dann eingesetzt. Und was hat sie verändert? Es hat sich die Höhe der Kurve verändert. Das heißt, der Widerstand, die Viskosität ist durch diese Calcium-Ionen gestiegen, weil die eben in dieser Kohlenhydrat, in der Vergleisterung, in der Stärkeverkleisterung mit den Kohlenhydraten, sie dann eben da verbinden und die Viskosität verändern. Und jetzt, wenn wir jetzt den Teig machen, dann arbeiten wir ja nicht mit einem destilliertem Wasser. Wir haben auch Salz mit drinnen, was auch auf die Kurve dann eine Auswirkung hat. Und jetzt kommen wir wieder auf das, was wir eingangs in das Mysterium Teig, die Zutaten, die nur mit drinnen sind, haben natürlich auch eine Auswirkung. Und das ist schon dieser Grund, warum man diese Zahlen, die sind ein sehr guter Indikator, die geben Tendenzen voraus, aber die sind nicht dieses allwissend und die einzige Bestimmung und die Aussage. Das muss man an dieser Stelle auch dazu sagen, dass das wirklich möglich ist, dass da dann Unterschiede sind, die nicht merkbar sind. Und manchmal merken wir Sachen, die im Labor nicht nachweisbar sind. Mhm. Das hat es auch schon gegeben. Ja.
Ja, das bedeutet, noch etwas sicherer in der Vorhersage ist man natürlich, wenn man verschiedene Kennwerte miteinander kombiniert betrachtet. Und Sie haben jetzt schon das Amylogramm ins Gespräch gebracht. Vielleicht erklären Sie kurz, was es damit auf sich hat. Was wird da konkret gemacht?
Ja, das Amylogramm ist quasi eine ähnliche, oder die Untersuchung zielt auf dasselbe aus, auf die Stärkevergleisterung natürlich. Und über diese Stärkevergleisterungseigenschaften werden eben wieder Rückschlüsse gezogen auf die Enzymaktivität. Wie funktioniert das? Es wird wieder mit Weizen oder mit Roggen eine Suspension angerührt, die unter ständigem Rühren in der Minute um 1,5 Grad erwärmt wird. Also Sie haben da quasi einen Rührtopf mit Stäben drinnen und einen Rührer mit Stäben und das dreht sich und der Widerstand in dieser Suspension wird gemessen. Und durch diese Erwärmung um 1,5 Grad in der Minute, die Ausgangstemperatur ist 30 Grad, kann man dann eben die Veränderung der Viskosität über den Drehmoment dann eben ablesen. Und man kann dann ablesen eben nach ein paar Zentimetern, es wird dann hochgerechnet und so bei 50, 55 Grad beginnt dann die Kurve anzusteigen. Das ist die Temperatur, wo die Vergleisterung der Roggenstärke dann eben beginnt, dann steigt die Kurve. Und diese Kurve geht dann eben bis zu einem Maximum und da ist quasi die maximale Vergleisterungstemperatur, die man dann rechnerisch auch wieder ermitteln kann. Und da sind wir dann eben bei 70 Grad Celsius im Roggenbereich und dann fällt die Kurve ab. Und dann haben wir natürlich, wie hoch ist die Kurve? Das heißt, je höher die Kurve, desto größer ist dieser Widerstand. Und das heißt, wenn der Widerstand groß ist, wurde wenig von der Stärke oder keine Stärke abgebaut. Das heißt, je höher die Kurve ist, desto geringer ist die Enzymaktivität da drinnen. Und wo in der Fallzahl nur die Alpha-Amylase-Aktivität gemessen wird, weil das eine Schnellbestimmung ist und das eben in kochendes Wasser eingesetzt und vergleistert wird, wird im Amylogramm, wo man vom quasi kalten Zustand von 30 Grad dann erwärmt, kommen wir quasi von einer anderen Seite und arbeiten uns von kalt auf warm sozusagen oder auf heiß. Da wird auch die Beta-Amylase-Aktivität dann auch mitgemessen und berücksichtigt. Mhm. Und somit ist das Amylogramm eigentlich, macht das Ganze komplett. Nur so ein Amylogramm, das dauert dann eben schon 40, 45 Minuten, vielleicht mit der ganzen Vorbereitung dann eben 50 Minuten. Und es ist dann eher zeitaufwendiger und deswegen wird bei der Ernte, bei der Anlieferung eine Schnellbestimmung gemacht und das ist dann die Fallzahl. Das heißt, die Fallzahl ist eigentlich eine Schnellbestimmung für die Enzymaktivität, die grundsätzlich verlässlich ist und nach diesen Fallzahlwerten werden dann die Getreidesorten bei der Einlagerung quasi schon aufgeteilt, aufgetrennt und dann für die spätere Vermahlung daneben hergenommen. Bei der Vermahlung selbst macht man dann immer wieder das Amylogramm, weil das eben aussagekräftiger ist.
Ja, das ist sozusagen eine leichte Nachbildung eines Backvorgangs.
Ja, das könnte man so sagen, ganz genau, ja.
Ja, was haben wir denn noch für Analytik im Mehllabor, im Müllereilabor? Welche Werte sind noch wichtig?
Ja, also wenn wir jetzt diesem Kohlenhydratbereich bleiben, also da haben wir jetzt die Stärke mit Fallzahl und Amylogramm und das könnte man dann eben nur mehr rückversichern mit einem Maltosegehalt, weil die Maltose ja eben ein Abbauprodukt der Stärke ist und dieser Maltosegehalt muss dann natürlich bei enzymstarken Mehlen auch entsprechend hoch dann natürlich sein. Aber wie gesagt, der wird dann schon eher seltener eben gemacht für gängige Kontrollen. Das heißt, im Stärkebereich, im Kohlenhydratbereich sind wir mit diesen zwei Untersuchungen, die sind die gängigsten, die man da machen kann daneben. Was vielleicht noch interessant ist, was wir beim Amylogramm jetzt noch nicht erwähnt haben, beim Amylogramm gibt es ja, das habe ich bei der niedrigen Fallzahl erwähnt, wenn ein Mehl eben Auswuchs geschädigt ist, dann kann man eben im Amylogramm ein Säureamylogramm machen. Das heißt, bei diesem Backprozess, der danach gemacht wird, wird neben, also in diese Mehlwassersuspension auch Milchsäure mit dazugegeben. Quasi, man hat dann ein Brot mit Sauerteig und dann hat man natürlich einen Anstieg der Kurve, weil ja die Enzyme dann dadurch gehemmt oder blockiert sind. Und dieses Säureamylogramm sagt mir dann aus, okay, dieses Mehl ist mit Sauerteig gut backfähig. Und eine ganz interessante Sache ist dann natürlich die Quellkurve. Man setzt dann in diese selbe aufgezeichnete Kurve eine Quellkurve dazu. Da ist die Einwaage ein bisschen anders, aber das ist irgendwann eben so bestimmt worden. Und die Quellkurve, da wird einfach nur Mehl und Wasser gerührt und diese Festigkeit wird dann eben in diese Linie dann mit reingezeichnet. Das heißt, wenn das Mehl viel Wasser aufnimmt, steigt die Viskosität und die Quellkurve ist sehr hoch. Würde das Mehl wenig Wasser aufnehmen, habe ich natürlich eine geringe Viskosität und diese Quellkurve ist sehr gering. Und wenn man die Quellkurve im Vergleich zum Vergleisterungsmaximum, also jetzt vom Widerstand setzt, dann kann man sehen, ob dieses Brot eher trockenbackend ist oder feuchtbackend. Und das gibt dann schon einen interessanten Aufschluss, ob wir jetzt Vorstufen einsetzen, wie Kochstücke, Quellstücke, Brühstücke, um Wasser ins Brot, in die Matrix reinzubekommen, damit wir saftige Brote haben, oder wir machen die Brote eher herkömmlich und weil wir ja eh eine sehr feucht backende Krume haben, also leicht auswuchsgeschädigte Brote, brauchen dann nicht unbedingt noch sehr viele Brüh-, Koch- und Quellstücke, die würden ohne dem auch schon ein sehr saftiges Brot ergeben.
Ja, schau mal auf die Eiweißseite oder auf die Proteinseite.
Gerne. Auf der Eiweißseite beginnen wir mit dem Farinogramm. Beim Farinogramm wird eben die mechanische Beanspruchbarkeit eines Teiges gemessen. Da beginnen wir, also erstens wird eine Titrierkurve gemacht. Das heißt, wir schauen einmal die Wasseraufnahme von einem Mehl an. Und wie gesagt, man gibt so viel Wasser dann Schluck für Schluck dann immer rein in dieses Gerät und schaut dann, wenn dieser Teig entwickelt ist, sollte dieser auf dieser Mittellinie, die 500er Linie, so wie wir das sagen, eben sein. Und von dieser Mittellinie ausgehend geht man aus, dass diese Teigfestigkeit eben für die Verarbeitung so passt und wie viel Wasser benötige ich für diese Festigkeit? Und so sieht man dann eben, also wir sind da durchschnittlich bei 60% Wasseraufnahme bei einem Weizenteig. Das macht man aber auch nur bei Weizen. Also bei Roggen macht man das gar nicht. Es hat einmal Versuche gegeben, aber das hat man wieder bleiben lassen. Also im Weizenbereich sind wir da vom Eiweiß, von der Wasseraufnahme. Und dann wird die Kurve quasi wiederholt. Man gibt dann diese Menge Wasser relativ schnell dazu und misst dann die Teigentwicklungszeit. Das heißt, wie lange benötigt dieses Mehl, das Wasser aufzunehmen, und dann dieses Klebergerüst zu entwickeln. Und diese Teigentwicklungszeit ist natürlich abhängig von der Klebermenge, von der Kleberqualität, vom Körnungsgrad der Mehle, ob es griffige Mehle sind oder glatte Mehle und natürlich auch, wann Eiweißschädigungen vorliegen, dass das Mehl eben eine Hitzeschädigung oder so hat, dann würde sich die Teigentwicklungszeit auch verändern. In weiterer Folge geht es dann um die Teigstabilität und das ist eben dann die Zeit in Minuten, die der Teig dann diesem Knetwiderstand dann eben standhält. Und dann kann man davon ablesen, diese Gärtoleranz bzw. die Verarbeitungstoleranz eben, also wie stark und anspruchsvoll dieses Mehl dann eben ist. Ja, und dann kommt es des Weiteren zum Erweichungsgrad, quasi zum Abfall der Kurve. Und insgesamt kann man dann über die Teigstabilität, über die Erweichung des Konsistenzabfalls dann eben bewerten, ob die mechanische Beanspruchung von diesem Mehl gut ist oder nicht. Und wie gesagt, wir haben durchweg sehr gute Qualitäten mit einer guten Teigstabilität eben, die dann von 5, 8, sogar 12 Minuten, aber alles, was über 5, 6 Minuten ist, da haben wir schon gute Mehle, mit denen man gut arbeiten kann. Das passt dann schon. Aber wenn man es jetzt vergleicht, der Dinkelmehl zum Beispiel hätte eine sehr kurze Stabilität. Da ist ja die Frage, ob man da von einer Stabilität sprechen kann, weil das dann sofort wieder abfällt, wann dieses Maximum dann erreicht worden ist. Und die sind dann schon eher schwieriger zu messen, aber die Weizen durchschnittlich haben eine gute Stabilität, eine gute mechanische Beanspruchung. Und vielleicht dem gleich vorweg, wenn die Frage kommt, man hat unterschiedliche Mehle im Labor, aber in der Praxis sind die Auswirkungen vielleicht ein bisschen geringer. Das kann wiederum sein, wir haben sie selbst hier mal eine ganze Woche Zeit genommen und haben im Labor eigentlich Bäckereistandards angewendet und haben dann mit normalem Wasser, also mit kalkhaltigem Wasser gearbeitet, haben das Wasser auch ein bisschen noch aufgebessert, um mehr Kalk drin zu haben. Und das hat eins zu eins eine Auswirkung auf die Kurve. Das heißt, diese zweiwertigen Ionen stärken dieses Klebergerüst und dieses Kurvenband wird viel breiter. Also man kann schon am Verlauf der Kurve und am Kurvenband diese Elastizität, diesen Dehnwiderstand des Teiges dann eben ablesen.
Und das ähnliche Bild, den ähnlichen Effekt hätte ich dann auch, wenn ich Vitamin C in den Teig gebe, oder?
Genau. Das würde man dann, also diese Behandlung würde man dann da drinnen auch dann natürlich sehen, ja.
Ja, jetzt gibt es noch ein anderes Gerät, das heißt Extensograph. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, der Extensograph, der bedingt natürlich, dass vorher ein Teig im Pharynographen gemacht wurde. Also das hängt dann zusammen. Mhm. Es wird dann eben im Pharynographen der Teig gemischt. Da kommt dann auch Salz dazu. Und dieser Teig, also da gibt es genaue Vorschriften. Und dann wird dieser Teig nach genauen Normen geformt, rundgewirkt und dann zu einem langen Teigstrang geformt, der wird dann in einen Behälter eingezwickt, also richtig mit Zangen festgemacht und dann wird dieser Teig dann von einem Haken gezogen. Und dieser Widerstand, der hier gemessen wird, wird wiederum auf einem Diagrammpapier aufgezeichnet. Das heißt, wenn man diesen Teig zieht, dann entsteht ja ein gewisser Widerstand und die Kurve steigt nach oben. Gleichzeitig dreht sich das Papier natürlich weiter und wenn dann diese Kurve oder diese Dehnung das Maximum erreicht hat und das abreißt, dann geht die Kurve wieder nach unten. Mit den Schülern mache ich das sehr gerne im Unterricht immer ein Extenso-Versuch. Wir können das gerne auch hier mal machen. Wenn ihr jetzt in eurem geistigen Auge oder in eurem geistigen Gefühl einen Teig in die Hand nehmt und den dann auseinander zieht und ihr denkt einfach, wie ist es, wenn ich in der Backstube bin und einen Teig habe. Und wenn ich diesen Teig ziehe, dann habe ich zuerst einen Widerstand, der immer mehr wird, dann wird der Widerstand ein bisschen weniger und dann reißt der Teig. Und genau das wird in diesem Extensographen gemessen. Und wenn man diesen Teig, den wir jetzt gezogen haben, wieder zusammenwirken zu einer Kugel, lassen das entspannen und wiederholen diesen Versuch, und das kann jeder zu Hause ja auch machen, ob jetzt richtig oder nur gedanklich, man muss ja nur an diesen Teig erinnern, wie fühlt sich der an, dann wird man bei dem zweiten Versuch merken, dass der Widerstand steigt. Und wenn man jetzt einen Teig nach dem Mischen aus der Maschine gibt, dann legt man den auf den Tisch oder auf einen Behälter und dann rinnt der Teig auseinander, er läuft breit. Und nach einer halben Stunde oder Dreiviertelstunde wird der Teig aufgezogen und der Teig steigt in die Höhe und er wird voluminöser. Und genau diese Kurve wird auch im Extensogramm nach 45 Minuten wiederholt. Da sieht man dann, wie die Kurve steigt und die Dehnlänge kürzer wird. Und wenn Sie den Teig dann wiederum liegen lassen, 45 Minuten, und dann wieder zusammenstoßen, dann wird diese Kurve wieder kürzer und höher. Und das sind diese klassischen drei Extensogrammkurven, die übereinander gelegt werden. Und über diese Kurven, über die Dehnlänge und über die Kurvenhöhe, das heißt über den Dehnwiderstand, wird dann die Teigentwicklung beurteilt. Und diese Teigentwicklung, das wissen wir ja alle aus diesen persönlichen Backerlebnissen, Backerfahrungen, dass Teige eine gewisse Zeit brauchen, um einen Widerstand, um eine gewisse Kraft zu entwickeln. Und je länger diese Zeit ist oder je kürzer, das hat ja eine Auswirkung natürlich im Gewerbe oder auch im größeren Bereich auf die Produktion, auf die Verfahren. Und so wird natürlich geschaut, dieser Teig muss natürlich in einer gewissen Zeit eine gewisse Kraft entwickeln. Und da hat man dann eben, also es hat wirklich in den 50er Jahren sehr unterschiedliche Verfahren gegeben, das Elektraminverfahren und Ammoniumpersulfat wurde zugesetzt und so weiter. Das wurde aber dann verboten, weil es krebserregend ist. Aber man hat dann irgendwann die Ascorbinsäure eben entdeckt und das dann eben eingesetzt. Und die Zugabe von der Ascorbinsäure und die Auswirkung wird direkt im Extensogramm dann eben gemessen. Und dann gibt es auch eine Verhältniszahl, den Widerstand durch Dehnbarkeit. Und diese Verhältniszahl gibt dann schon Aufschluss darüber, wie schnell dieser Teig reift. Und wenn man jetzt das dann ansieht, dann haben Kurven, die sehr lang sind, also wahnsinnig elastisch und wenig Widerstand, haben natürlich dann auch eine sehr geringe Verhältniszahl, wenn man diesen Widerstand durch die Dehnlänge dividiert und die brauchen dann lange Teigführungen. Das heißt, die muss man dann öfter zusammenschlagen, also, oder aufziehen, um eben die nötige Teigreife dann zu erreichen. Oder wie gesagt, im gewerblichen Bereich wird dann oft Ascorbinsäure zugesetzt, um diese Teigentwicklung zu beschleunigen. Man kann natürlich auch diese Teigentwicklung selbst steuern. Wir machen das sehr viel so, dass wir Mehle miteinander vermischen. Und die 700er Mehle, die haben ja natürlich eine höhere oder eine längere Dehnlänge, die sind mehr elastisch. Und die 480er Mehle, die helle Mehle aus dem Inneren des Getreidekorns eben, die haben einen sehr starken Kleber. Das heißt, da unterscheiden sich die beiden Kurven schon eher wesentlich. Und wenn man jetzt diese beiden Mehle vermischt, ob das jetzt 50-50 oder 70% 700 und 30% 480, da kann man sie rantasten, aber da kann ich mir dann selbst die Kurve zu meinem Optimum dann eben hinsteuern.
Ja, wenn man einen Extensograph hat, ansonsten hilft eigentlich nur das Gefühl für den Teig.
Ganz genau. Also das ist ganz richtig. Dieses Gefühl hilft natürlich. Und wie ich schon gesagt habe, man muss den Teig einfach fühlen. das bleibt nicht aus, aber auf der anderen Seite, der Hobbybäcker, der damit arbeitet, der füllt ja den Teig ohnehin, der kann ja, ja gar nicht anders, aber das muss man einfach auch bewusst fühlen und das beobachten. Und wenn Sie den Teig jetzt, nehmen wir mal einen weichen Baguette-Teig her, der nach dem Mischen legen wir den am Tisch, der läuft auseinander. Und wenn wir diesen Querschnitt auf dem Papier aufzeichnen, das wäre die erste Extensogrammkurve. Eine hohe Dehnlänge und eine kurze, eine niedrige Wölbung. Wenn wir den Teig dann eben nur mal aufziehen, dann wird er schon viel stabiler, er läuft nicht mehr so weit in die Breite und ist höher. Und dieser Querschnitt wäre dann die zweite Kurve. Und genauso wie man das da sieht und spürt, funktioniert das bei allen Teigen natürlich. Und da muss man dann ein bisschen beobachten. Und wenn man merkt, der Teig entwickelt sich nicht so gut, der läuft breit, ich habe da ein Flechtgebäck gemacht und die Verflechtungen, die verlaufen eigentlich, dieser Ausbund im Ofen, dass der Teig dann schön aufreißt oder beim Baguette, die Ohren steigen nicht auf, wenn man das Baguette dann eben einschneidet, dann könnte es eben darin liegen, dass zu wenig Kraft im Teig ist. Und das kann daran liegen, dass der Teig zu kalt gemischt wurde, dass der Teig an sich zu frisch war. Es kann aber auch darin liegen, dass das Mehl nicht die nötige Reife hat. Und da ist ganz witzig, in den alten Büchern aus den 50er Jahren ist in so einer Extensogrammkurve immer so ein Mandal, so eine Figur reingezeichnet, das ist der Hefetrieb und der drückt gegen die Kurve. Das sollte quasi dann verbildlichen, dass der Hefetrieb und die Teigreife, die müssen zum selben Zeitpunkt ihr Optimum haben, damit das Gebäck im Ofen dann eben aufgehen kann und dieser schöne Ausbund entsteht. Wenn der Hefetrieb zu schnell ist und die Teigreife nicht erreicht ist, dann würde zwar das Gebäck sich anfühlen, als hätte es die richtige Gare, aber das Klebernetzwerk ist eher sehr weich, sehr dehnbar und hat nicht die nötige Kraft und wird einfach nicht so schön aufgehen im Ofen. Das Volumen, dieser Ausbund, wo das so richtig dann aufgeht im Ofen, das wird dann eben fehlen, diese Kraft. Hingegen könnte es sein, vielleicht hat das auch schon jemand von euch beobachtet, dass Teige eher kurz werden, dass die Elastizität nachlässt, weil der Teig vielleicht zu warm geworden ist, weil er schon zu lange gelegen ist, wie auch immer. Dann könnte es eben sein, dass der Teig nicht mehr die nötige Elastizität hat im Ofen und dass er eher kleinsichtig bleibt. Man sieht es auch daran, dass diese Gebäcke dann eher vom Boden her eher rund sind. Die haben einen sehr kleinen Boden und sind hochgezogen. Und dann hat einfach diese Teigstruktur das nicht mehr ermöglicht, dass sie dieser Teig ausdehnen kann, dass der Teig aufgeht, weil einfach die Elastizität schon am Ende war. Und dann hat man eher kleinsichtige Brote und Gebäcke.
Ja, spannend. Schauen wir uns mal noch zwei andere Werte an. Neuerdings liest man auf manchen Mehlverpackungen für Hobbybäcker, die dann im Spezial-Hobbybäckerhandel gekauft werden, sogenannte W-Werte, die mit dem Alveograph entstehen bzw. ermittelt werden. Was hat es denn damit auf sich, ganz grob gesagt?
Ja, ganz grob gesagt könnte man jetzt sagen, dass der Alveograph dasselbe misst wie der Extensograph. Grundsätzlich ist das auch richtig. Wir haben da eher Vergleiche von der Art, was wir messen. Das System funktioniert wieder ganz anders. Hier wird ein ganz fester Teig gemischt. Also da ist das Verhältnis Mehl zu Wasser 1 zu 0,5. Und da wird nur ganz wenig Salz dazugegeben. Dieser Teig wird dann in diesem Gerät geknetet und dann werden so kleine Blättchen ausgegeben mit einer Teigschicht. Und diese Teigschicht, dieses Teigblättchen, wird dann mit Luft aufgeblasen zu einem Ballon. Und der Widerstand, dieser Gasdruck, der nötig ist, um diese Blase eben aufzublasen, wird wiederum gemessen und wird dann in einem Diagramm aufgezeichnet. Und so wie wir beim Dehnen eines Teiges sich der Widerstand aufbaut, baut sich auch hier die Kraft auf, dieser Druck, um diese Teigblase dann eben aufzublasen. Wenn dann dieses Maximum erreicht ist, dann lässt diese Kraft eben nach, bis das dann der Teig oder die Blase zerreißt und dann ist die Kurve, fällt dann eben zusammen bzw. geht wieder runter auf die Nulllinie. Und somit kann man dann eben über diese Länge der Linie wieder rauslesen, wie lange dieser Teig dann eben diesem Druck standhält, ob das dann eben plastische oder nachlassende Teige sind. Und dieser P-Wert quasi, die Höhe, hat natürlich diesen Dehnwiderstand, die Kraft, die dieser Kleber eben dann entgegenhält. Und dieser W-Wert, das ist quasi die gesamte Energie dieser Blase. Das sagt dann aus dieser Energie des Mehles, dasselbe wird auch ausgelesen im Extensogramm. Das heißt, die Größe der Fläche vom Extensogramm wird mit einem Planimeter gemessen und da wird die Energie dann eben in Quadratzentimeter ausgegeben. Und wenn die Energiezahlen sehr hoch sind, dann kann man davon ausgehen, dass man sehr großvolumige Brote damit erreichen kann. Und das könnte man dann eben auch mit dem W-Wert verbinden. Also die Aussage ist hier die gleiche, dass Mehle mit einem hohen W-Wert haben eben starke Mehle mit hoher Gärstabilität, die haben viel Energie und da kann man dann richtig schöne Brote, die gut aufgehen, daneben machen oder Backwaren eben. Mhm.
Ein Wert läuft dem sehr ambitionierten Hobbybäcker auch manchmal noch über den Weg, das ist der sogenannte Sedi-Wert oder Sedimentationswert. Vielleicht erklären Sie uns den auch noch kurz.
Ja, das kann ich auch noch versuchen. Mich wundert die Aussage, dass der Sedimentationswert dem Hobbybäckern über den Weg läuft. Weil der wird eigentlich...
Also nicht auf Mehlverpackungen, sondern in Literatur.
Also in der Literatur, okay, ja, weil das ist, der wird schon in diesen normalen Untersuchungen eher seltener gemacht, weil dieser Sedimentationswert eben das Aufquellen des Klebers in einer Milchsäure-Isopropanol-Lösung dann eben misst. Und dieser Wert ist stark abhängig auch von der Körnung, von der Griffigkeit des Mehles. Also da sind die Werte zwischen 45 und 55 Milliliter, wenn diese Eiweiß aufquillt, dann haben wir einen sehr hohen Glutengehalt mit hoher Glutenqualität. Zwischen 35 und 45 ist es eine mittlere Qualität. So meines Wissens sind wir so bei 40, 45 aufwärts durchwegs in Österreich von diesen Qualitäten zu Hause. Und wie gesagt, wenn es 30 bis 35, dann redet man eben von einem eher schwachen Kleber, geringer Glutengehalt oder schlechtere Qualität dann eben. Und wie gesagt, da gibt es auch eigentlich zwei Untersuchungen. Das eine ist eben dieser Sedi-Wert, der gemessen wird, wo man dann eben diese Schnellbestimmung oder eine Bestimmung hat über die Qualität des Glutens. Das ist dann wieder wichtig und aussagekräftig, wann eben Extensogramme und Pharynogramme vielleicht ein bisschen widersprüchlich sind oder zumindest das Backergebnis nicht ganz mit den anderen Kennzahlen korreliert, wie wir das heute schon gehabt haben, weil das gibt es sehr oft und war gerade in den letzten Jahren auch stark in Diskussion, dass die Ergebnisse nicht ganz mit den Werten zusammenpassen. Dazu könnte ich dann vielleicht auch noch ein paar Sachen erzählen. Auf jeden Fall, dieser Sedi-Wert wird dann eben zur Rückversicherung gerne verwendet und man schaut sich dann das an und wenn dieser Sedi-Wert dann auch gut ist, dann liegen vielleicht die Fehler irgendwo anders bei den Messungen. Weil ja natürlich diese Werte bei Extensogrammen und so weiter, Ascorbinsäure, eine sehr große Auswirkung hat. Aber so ein Vorgänger von diesem Sedi-Wert oder eine österreichische Zahl war die Quellzahl nach Berliner. Da hat man dann eben diesen Weizenkleber, den ausgewaschenen, dann auch in Milchsäure eingelegt und das hat man dann eben liegen lassen. Da hat es diesen Q0 und Q30 gegeben, aber das war eine anscheinend Bestimmung, die nur in Österreich her durchgeführt wurde. Die ist, glaube ich, nicht international gegangen, aber der SEDI-Wert ist quasi daraus vielleicht entstanden oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist diese zwei Zahlen, die es dann bei uns in der Schule noch zu messen gibt oder halt auch international natürlich gemessen wird. Und wie gesagt, der Sedimentationswert ist halt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn Mehle sehr grob gemahlen werden, dann haben die einen guten Wert, obwohl die Qualität nicht sehr gut ist. Und da sind schon sehr viele Fehler eben passiert. Ich war bei einem Bäcker eingeladen, ihm zu helfen, weil er Problem gehabt hat mit seinen Semmeln. Das haben wir mal abgesplittert. Und dann habe ich mit ihm diesen Prozess eben durchgemacht und habe gesehen, dass er den Teig zu stark geknetet hat. Nur dieses starke Kneten ist ihm nicht aufgefallen, weil er ja Backmittel zugesetzt hat mit Ascorbinsäure, die ja durch das Kneten stark wirkt, die Oxidation quasi beschleunigt wird und die Teige sehr straff werden. Aber das Klebergerüst war eigentlich geschädigt. Das hat man dann auch im Backprozess eben gesehen. Das Problem war, beim Teigmischen, da das Mehl eher griffig gemahlen wurde, war der Teig nicht schön elastisch, so wie es gewohnt war, und hat dann eben gesagt, da muss er noch ein bisschen nachmischen, ein bisschen nachkneten. Und dabei hat er dann den Teig zerstört. Dann haben wir diese Knetzeit reduziert. Der Teig hat halt nicht wie gewohnt so schön ausgesehen, also war nicht ganz so glatt und das Problem war gelöst. Kurz darauf hat ein anderer Bäcker angerufen und hat gesagt, er hat ein Problem, dass seine Semmeln absplittern nach dem Einfrieren. Dann habe ich ihn gefragt, ist dein Mehl griffig? Sagt er, ja, eigentlich schon. Sage ich, dann hast du den Teig überknetet und aus. Und das war's. Und das ist ganz interessant, weil eben, wie wir vorhin gesagt haben, der Müller auf mit seiner Vermahlung, mit seinen Möglichkeiten, die er hat, auf die Mehlqualitäten reagiert. Und der Bäcker, der ist es gewohnt, dass der Teig so aussieht, der arbeitet dann auf dieses Ergebnis hin. Und wenn die nicht miteinander kommunizieren, dann kann eben das passieren, dass der eine das zerstört, was der andere versucht hätte zu retten.
Ja, interessant, diese Alltagsanekdoten. Ne? Und dann haben diese Werte, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ja auch ihre Berechtigung und ihre Relevanz. Jetzt wieder aus Hobbybäcker-Sicht und selbst aus Profibäcker-Sicht fragt man sich dann sicherlich, muss ich jetzt unbedingt die Werte kennen für mein konkretes Mehl oder nicht? Vielleicht versuchen wir es mal auf die Praxis zu übersetzen. Das eine ist ja, dass die Mühlen und auch manche Organisationen jedes Jahr sogenannte Ernteberichte rausgeben, wo dann auch Teile von diesen Werten zu lesen sind. Dann kriegt man ja schon mal so eine Idee, wenn man mit diesen Werten was anfangen kann. Das können jetzt alle, die zugehört haben. Einigermaßen zumindest können sie zumindest eine Orientierung haben. Und das andere ist ja jetzt wiederum in der Forschung oder sicherlich auch bei Ihnen an der Lehranstalt passiert das, wenn man dann vergleichende Versuche macht und sich dazu auch noch die Kennwerte anschaut. Also ich denke jetzt ganz speziell an eine konkrete Frage, die sich immer mal wieder auftut, nämlich ist es ein Unterschied, ob man den Teig, den Weizenteig lange langsam und eher kurz auf schnellerer Stufe knetet oder sollte man es eher andersrum tun oder hat es überhaupt einen Einfluss, wie lang und wie schnell man knetet?
Das freut mich sehr, dass Sie diese Frage stellen, weil mit diesem Thema habe ich mich vor 27 Jahren schon beschäftigt und habe dann eben versucht zu beweisen, meiner Meinung nach gelungen, habe ich Teige eben lange langsam gemischt und kurz schnell und umgekehrt. Und habe dann diese Teige im Farinograph-Knete bewerten lassen. Ich habe einfach dieses Gerät missbraucht, habe diese unterschiedlichen Teige reingegeben und habe die Festigkeit gemessen. Mhm. Und da ist der Unterschied von 100 Farinogramm Einheiten. Das heißt, es ist ein massiver Unterschied, ob ich den Teig lange misch und kurz knete oder kurz misch und lang knete. Weil der erstere Teig hat mehr Zeit, Wasser aufzunehmen, eine bessere Hydratation und kann dann viel besser diese Wasserstoffbrücken ausbauen, die dann dieses Klebernetzwerk dann eben machen und diese Elastizität gewähren. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Wir müssen dem Mehl, sprich dem Kleber, die Zeit geben, Wasser aufzunehmen und das Klebergerüst zu bilden. Das ist eines der wichtigsten Sachen bei der Teigbildung. Und früher hat man eben Teige 3 Minuten gemischt und 9 Minuten geknetet. Und aufgrund dieser ganzen Backmittel und Emulgatoren, die dazugesetzt wurden, hat man gar nicht mehr gemerkt, dass das eigentlich schon irgendwie nicht mehr gut ist und ein Blödsinn ist. Aber das kann ich total beweisen, dass man das eben anders machen muss, wie wichtig diese Zeit ist. Und mittlerweile haben das aber andere auch gemerkt und wird, glaube ich, schon durchgängig so kommuniziert, dass man lange mischt und eben kurz knetet. Also denke ich schon, dass das so drinnen ist. Es ist auch interessant, da gibt es ja diese Artifex, diese Knete aus Italien, diese zwei Arme, die den Teig mischen. Und also da sieht man ja sehr gut, wie diese Teige da quasi gemischt werden. Wir haben in Italien einen normalen Weizenteig, also so einen Semmelteig, nicht einen Panettone-Teig, sondern einen normalen Teig darin gemischt. Und durch dieses Durcheinanderziehen, gegeneinander ziehen diese Teige, kommt natürlich Sauerstoff dazu, der Teig wird gedehnt und gezogen, braucht eine gewisse Zeit, bis sich das bildet. Das heißt, ich habe auch diese Oxidation dabei und der Kleber wird viel straffer. In Frankreich haben sie ja diese Kneter, wo so eine Gabel schräg reingestellt wird und da gibt es auch diese Maschinen, wo diese Schale freilaufend ist. Und wir waren 2002 bei der Weltmeisterschaft Coupe du Monde de Boulangerie und wir haben natürlich unser Programm vorbereitet und wir haben eben nach österreichischen Spiralknetern, also nicht deutsche Produkte eigentlich, haben wir ungefähr 15 Minuten für die Teigbildung oder für die Teigknetung gerechnet und in Frankreich habe ich 45 Minuten gebraucht, um diesen Baguette-Teig fertig zu kriegen in diesem Kneter. Greift sich natürlich dann ganz anders an, ist ein anderes Ergebnis. Oder wir haben auch diese Hubkneter, vielleicht haben Sie die schon mal gesehen, die kommen aus den 60er Jahren und da hat es immer geheißen, die sind für Roggenteige. Ja, da sind sie auch gut, aber die sind genauso gut für Weizenteige. Ja. Und das ist richtig spannend, das eben zu sehen. Und wie gesagt, also ich glaube, die Frage war, ob es besser ist, das auszumischen oder nicht auszumischen und über Teigruhe, glaube ich, zu geben. Auf jeden Fall ist es so, ich würde die Teige so gut wie möglich auskneten. Man sieht dann nämlich, wenn er zu wenig geknetet ist, entwickeln sich die Teige nicht so schön. Ich kann zwar durch Zusammenstoßen sehr viel gut machen, es ist halt nicht ganz dasselbe. Aber noch schlimmer wäre es, den Teig zu überkneten. Also dann haben Sie eigentlich wieder recht. Im Zweifelsfall ein bisschen weniger kneten und über die Teigruhe das aufholen. Aber wie gesagt, das Optimum wäre quasi wirklich immer im Kneter das zu erreichen. Da ist halt jetzt vielleicht eine fast Gegenfrage oder eine Beobachtung. Wir haben ja spezielle Knetmaschinen. Der Hobbybäcker, diese Knetmaschinen für Hobbybäcker werden immer besser. Das Angebot wird größer, wie man sieht. Aber wenn man jetzt einen Teig in so Planetenrührmaschinen macht oder so, das kann man von der Entwicklung mit einem Teig in unseren Spiralknetern, die wir normalerweise in Bäckereien verwenden, nicht vergleichen.
Ja.
Also diese Knetgeometrie und wie das genau passiert, wie diese Energie da reingearbeitet wird, das macht einen ganz einen großen Unterschied.
Es gibt mittlerweile 2 bis 3 Anbieter sogar, die auch quasi die Bäckerei Spiralknetern nachempfunden haben in klein. Also das Problem gibt's in der Hinsicht nicht mehr. Also man kann natürlich immer noch die eierlegende Wollmilchsau kaufen, ne? Also eine Kenwood und Co., die alle, oder KitchenAid, die alle möglichen Funktionen haben. Unter anderem haben sie halt dieses planetarische Getriebe und man kann damit schon auch einen Teig kneten. Es dauert ein bisschen länger und ist eine andere Qualität, als wenn man, ich sage jetzt mal, einen richtigen Spiralkneter hat. Aber die kann man mittlerweile auch kaufen. Und nach meiner Erfahrung, ich bin ja auch viel in Bäckereien unterwegs gewesen, haben mindestens zwei dieser Geräte eine ähnliche Qualität im Ergebnis wie ein Bäckerei-Spiralkneter.
Ja, wie gesagt, da hat sie wirklich etwas getan, aber aus meiner Erfahrung kann man die Geräte nicht alle vergleichen. Mhm. Es ist auch in der Bäckerei so, dass die Geräte durchwegs sehr gut sind, aber sie unterscheiden sich von den Anbietern eben durch die Systeme, die eingesetzt werden und auch die Teigqualität. Und da ist eines ganz wichtig, das ist die Teigerwärmung. Und bei den Spiralknettern haben wir durchschnittlich eine Teigerwärmung von 8 Grad Celsius. Das rechnen wir natürlich mit ein, mit der Schüttflüssigkeit, dass wir dann Eis einsetzen, damit die Teige, wenn sie fertig sind, dann eben 24 bis 26 Grad, was wir dann eben anstreben, dass wir das dann auch erreichen. Und da gibt es auch Knetsysteme, so Wendelkneter, Doppelwendelkneter, die quasi ganz andere Knetwerkzeuge haben und den Teig dann nicht mehr gegen die Kesselwand drücken, wo dann eben dieser Todpunkt entsteht, wo dann die Reibung nicht mehr als Straffung des Teiges, sondern einfach nur als Quetschung gegen die Kesselwand, wo die Erwärmung stattfindet. Die haben dann für geringere Teigerwärmung. Und wie gesagt, diese Unterschiede gibt es in allen Bereichen. Es gibt auch diese Hochleistungsmixer, weil sie Thermomix vorhin gesagt haben, da kann man auch einen Teig machen. Und das hat man in den 70er Jahren gemacht mit den Stefan-Mixern. Da hat man für einen Weizenteig zwischen 90 und 130 Sekunden gebraucht. Und wir haben da so ein altes Gerät stehen. Also man macht eigentlich mit diesen Mixern, dass man Pasten homogenisiert und so weiter. Mhm. Aber da machen wir auch immer wieder mal einen Teig, um das eben vorzuzeigen. Und da merkt man ganz stark, dass diese Teige eher nachlassender sind. Die entwickeln sich nicht so schön, weil in dieser kurzen Zeit natürlich auch diese Oxidation, die wir ganz eingangs schon mal gehabt haben mit Cystein, und die Bildung von Cystein durch die Oxidation, weil das in dieser Zeit gar nicht stattfinden kann. Und eigentlich könnte man sagen, dass eben dieses Teigmischen über lange Zeit mischen und kurz kneten eigentlich am besten und am sichersten zum Erfolg führt.
Ja, das war, würde ich sagen, ein wunderbares Schlusswort und auch wieder der Blick in die Praxis für die Hobbybäcker, die jetzt alle zuhören. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns noch stundenlang weiter unterhalten über die Materie Teig. Nur wird es dann irgendwann zu lang. Vielleicht sollten wir uns nochmal irgendwann zu einem dritten Teil treffen. Ich danke an dieser Stelle jetzt erstmal für Ihre Zeit, Herr Heftberger. Es war super spannend und ich denke auch für alle, die zugehört haben, ein Erkenntnisgewinn. Und wünsche Ihnen alles Gute und viele Grüße nach Österreich.
Ja, danke. Schöne Grüße zurück nach Deutschland und würde mich freuen über den dritten Teil, weil das war jetzt richtig. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen sich darüber zu unterhalten.
Dankeschön. Dann hören wir uns bald wieder.
Danke.
Noch ein kleiner Nachschlag in eigener Sache. Wer sich noch tiefer in die Teig- und Mehlanalytik einlesen will, wer auch mal die Kurven sehen möchte, die Herr Heftberger hier so plastisch geschildert hat, der sollte mal ins Brotbackbuch Nummer 3 schauen. Da ist das alles nochmal schön aufbereitet, auch so für Einsteiger zu verstehen mit Grafiken, mit Diagrammen. Schaut mal rein unter www.brotbackbuch.de, da gibt's das Buch zur Voransicht und natürlich auch zum Bestellen. Ciao! Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.